Einsamkeit ist ein Warnsignal, vor allem auch für uns selber, dass uns etwas fehlt, dass uns soziale Kontakte fehlen, soziale Beziehungen. Und wenn jetzt sehr viele Menschen das empfinden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da offensichtlich etwas vielleicht auch gerade nicht so ganz läuft, wie wir es uns wünschen.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Sind wir einsamer als je zuvor oder übertreiben wir nur? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es gibt eine Epidemie, über die wir alle, glaube ich, schon oder viele von uns schon mal gehört haben, und zwar die Einsamkeitsepidemie. Vivek Murthy, der Ex-Surgeon General der USA, hat sie zum Gesundheitsnotstand erklärt. Und ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich? Stimmt das überhaupt? Und mein heutiger Gast, meine heutige Gästin, hat eine Antwort auf diese Frage. Sie forscht nämlich seit 15 Jahren dazu und sie sagt, die Hysterie ist viel größer als das Problem. Professor Dr. Maike Luhmann ist Psychologieprofessorin an der Ruhr-Uni in Bochum, berät die Bundesregierung, sitzt in Kommission und hat gerade ihr erstes Buch veröffentlicht, Einsamkeit. Eine Frau, die das Thema vermessen hat und trotzdem oder genau deshalb Antworten liefern kann. Und sie hat tatsächlich alle wesentlichen Fragen, die ich vor diesem Gespräch hatte, beantwortet. Von wie fühlt sich Einsamkeit eigentlich an, was ist Male Loneliness, bis hin zu was können wir eigentlich direkt tun, um diese Einsamkeit zu überwinden, die ja wirklich auch lebensbedrohlich sein kann. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche euch sehr viel Freude mit dieser Folge. Man ist, und ich kann es wirklich ganz unverhohlen sagen, nach diesem Gespräch, wenn man da aufmerksam zugehört hat, schlauer.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 25. März 2026 um 16 Uhr.
Frau Professor Dr. Luhmann, ist diese Einsamkeitsepidemie, von der wir alle reden, oft auch hören, auch in digitalen Räumen, existiert die? Gibt es die?
Also es gibt viel Einsamkeit, das kann man schon sagen, aber diesen Begriff finde ich ein bisschen schwierig, weil er irgendwie impliziert, dass wir alle viel einsamer geworden sind, als wir es irgendwie früher waren, und dafür sind die Belege nicht so stark. Also ja, es sind viele Menschen von Einsamkeit betroffen, vor allem auch junge Menschen heutzutage, aber nein, es ist nichts, was sich jetzt irgendwie gerade aktuell besonders stark ausbreitet.
Ich versuche jetzt mal ganz kurz in mich selber reinzuhorchen und kann Ihnen sagen, dass es, glaube ich, nichts mehr gibt als meine Angst vor Einsamkeit in meinem Leben. Also ich fürchte mich so wahnsinnig vor diesem Alleine-Sein, weiß aber eigentlich gar nicht, was Einsamkeit ist. Ist Alleine-Sein Einsamkeit oder was meint das, wenn Sie zum Beispiel forschen zur Einsamkeit?
Wir meinen unter Einsamkeit tatsächlich was ganz Spezifisches, nämlich ein negatives, schmerzhaftes Gefühl, das wir dann erleben, wenn wir weniger soziale Beziehungen haben oder weniger soziale Kontakte, als wir eigentlich brauchen oder uns wünschen. Und das Entscheidende an dieser Definition ist, dass es sehr subjektiv ist. Denn was wir uns wünschen, was wir brauchen, das ist von Person zu Person anders. Einsamkeit ist deswegen nicht das Gleiche wie Alleinsein, denn Alleinsein bedeutet erstmal nur, gerade ist keiner bei uns, und das ist etwas, das kann sich schlimm anfühlen, es kann sich aber auch total gut anfühlen, und wir alle brauchen auch diese Momente des Alleinseins. Und Einsamkeit ist auch nicht dasselbe wie soziale Isolation. Darunter versteht man einfach nur die Anzahl der Kontakte, die man hat. Das hängt natürlich irgendwie schon mit Einsamkeit zusammen. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben keine Kontakte, aber denen geht's super dabei. Das sind einfach Einzelgänger, die fühlen sich dann nicht einsam.
Und warum ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und das nicht sozusagen einfach zu lassen? Ja, dann bist du halt mal alleine, dann fühlst du dich mal einsam. Also was ist das Schlimme daran und warum beraten Sie zum Beispiel auch in diesem Thema die Bundesregierung zu dieser Frage?
Ja, zunächst mal ist es gar nicht so schlimm, wenn man sich mal einsam fühlt. Das ist einfach ein ganz normaler Teil des Lebens und das erleben wir alle bestimmt auch nicht nur einmal, sondern oft im Leben. Problematisch wird Einsamkeit dann, wenn sie sehr lange bestehen bleibt, wenn wir es nicht schaffen, da rauszukommen, wenn wir uns zwar bemühen um neue soziale Kontakte oder unsere Beziehungen wieder auffrischen wollen, aber es klappt irgendwie nicht. Dann kann Einsamkeit chronisch werden und dann kann Einsamkeit auch mit einer ganzen Reihe von negativen Folgen einhergehen, die dann auch politisch relevant sind. Zum Beispiel werden einsame Menschen dann schneller krank, sie sterben sogar früher. Es gibt aber auch Hinweise, dass einsame Menschen sich auch eher politisch radikalisieren oder umgekehrt völlig zurückziehen aus der Gesellschaft. Das heißt, das sind schon so Folgen, die eben nicht nur die Betroffenen selber angehen, sondern uns alle.
Es gibt so einen Begriff, der gerade sehr viel verwendet wird. Vielleicht können Sie mir den mal erklären und auch einordnen. Was bedeutet das, wenn wir von der männlichen Einsamkeit reden, von dieser Male Loneliness Epidemie? Was heißt die? Was bedeutet die und was hat die für Konsequenzen?
Die Male Loneliness Epidemic ist so eine Erzählung, würde ich mal sagen, die in bestimmten Gruppen, Teilen des Internets gerade kursiert. Und zwar vor allem in der sogenannten Manosphere. Das ist so eine Subkultur des Internets, die eben von Männern natürlich geprägt ist. Und zwar von Männern, die ein sehr klassisches Männlichkeitsbild, sage ich mal, propagieren. Die im Grunde sagen, der Mann steht irgendwie die natürliche Position über der Frau zu. Und viele beschweren sich auch, dass sie deswegen keine Frauen bekommen, oder halt keine Beziehungen finden, weil die Frauen alle so anspruchsvoll geworden sind. Das sind die sogenannten Incels, die Involuntary Celibates, die so einen Teil dieser Bewegung abbilden. Und das heißt, es ist eine Bewegung, die ist misogyn, also frauenfeindlich, die ist oft auch rechtsextrem. Und in dieser Bewegung kursiert seit einiger Zeit diese Erzählung der Male Loneliness Epidemic, die dann sagen soll, oh, uns geht's allen so schlecht, wir sind alle so einsam, schaut hierher, helft uns. Und dazu muss man sagen, dass es natürlich Männer gibt, die sich einsam fühlen, auch bestimmt nicht wenige. Aber die Idee, dass Männer irgendwie stärker betroffen sind oder sowieso, dass das irgendwie alles nur die Schuld der Frauen ist, daran ist nicht viel dran. Wenn wir uns einfach die nackten Zahlen anschauen, dann sind sogar Frauen mehr von Einsamkeit betroffen als Männer.
Und ich meine, aber es klingt jetzt erstmal gut, wenn dann eine Gruppe von Menschen sagt, wir brauchen Hilfe. Es klingt ja sozusagen, was ist denn dann deren Vorschlag? Was soll denn gegen diese Einsamkeit helfen?
Naja, wenn man jetzt genau in der Manosphere bleibt, dann ist der Vorschlag...
Kann ich mir vorstellen, da kommt nichts Gutes als Vorschlag, bin ich mir ziemlich
sicher. Nein, da kommt zumindest aus meiner Perspektive nichts Gutes. Ne? Da kommen dann so Ideen wie, die Frauen sollen sich wieder unterordnen, sie sollen nicht selber solche Ansprüche haben, nicht selber Karriere machen wollen, einfach Kinder kriegen und die Klappe halten, ja, um es mal ganz platt zu sagen. Also diese Vorschläge sind aus meiner Perspektive natürlich kein Weg, um diese Einsamkeit zu bekämpfen.
Und wie bekämpft man dann diese Einsamkeit? Ich meine, oder haben die einen Punkt aus dieser Manosphere? Also haben die einen Punkt mit dem Satz, dass sie immer mehr vereinsamen und erkennen die eigentlich dann ihre eigene Radikalisierung? Weil diese Menschen in dieser Manosphere, diese Incels, sind ja auch wahnsinnig radikalisierte Gruppierungen, die dort stattfinden. Also haben die was festgestellt, was sie eigentlich erforschen?
Also es ist schon so, da gibt es Studien zu, dass gerade die Incels, also diese Involuntary Celibates, dass da schon mehr Menschen einsam sind als in der durchschnittlichen Bevölkerung. Also insofern ist schon da ein Punkt, nämlich in dieser Gruppe befinden sich eben viele Menschen, die einsam sind. Und wir wissen auch, dass einsame Menschen eine höhere Tendenz haben, sich generell zu generalisieren. Von daher kommt das da schon ganz gut zusammen. Man muss aber auch sagen, das ist ein recht neues Phänomen. Da gibt es überhaupt erst eine Handvoll Studien zu. So richtig viel aus einer wissenschaftlichen Perspektive wissen wir über diese Bewegung und deren Einsamkeit auch noch nicht.
Wie ist denn das eigentlich bei Ihnen? Also wie haben Sie sich entschieden, in diesem Gebiet zu forschen und auch zu veröffentlichen und auch Sachbücher zu schreiben? Also was haben Sie erkannt und wann haben Sie es vor allen Dingen erkannt?
Zunächst bin ich ganz zufällig auf dieses Thema gekommen, wie das oft so ist. Man kriegt einen neuen Job und da musste ich halt dann zur Einsamkeit arbeiten bei einem der damals führenden Einsamkeitsforscher. Und ich habe dann aber schnell gemerkt, boah, das ist ja ein super spannendes Thema und habe das beibehalten und weiter vertieft. Und zwar eigentlich aus zwei Gründen. Der eine ist, dass das Thema in der Wissenschaft ein totales Nischenthema war. Also ich selber habe Psychologie studiert, aber in meinem Psychologiestudium kann ich mich nicht daran erinnern, dass das Wort Einsamkeit überhaupt mal gefallen ist, geschweige denn, dass man da vertieft irgendwas zu gelernt hat. Und das hat sich auch in der Forschung gezeigt. Es gibt einfach noch ganz, ganz viele Fragen, die unbeantwortet sind. Wir haben gerade über so ein paar Fragen gesprochen und das macht es für mich als Wissenschaftlerin erstmal spannend. Aber was dann noch dazu kam vor einigen Jahren, ist, dass immer klarer wurde, dass Einsamkeit auch ein Thema ist, das eine gesellschaftliche Relevanz hat, eine politische Tragweite auch hat und wo wir natürlich als diejenigen, die sich wissenschaftlich damit auskennen, auch eigentlich die Verantwortung haben, etwas beizutragen. Und diese Kombination aus einerseits wissenschaftlich interessant, andererseits auch politisch relevant, gesellschaftlich relevant, macht das Thema für mich sehr spannend und auch sehr wichtig.
Glauben Sie, dass der Grund dafür ist, dass man davor noch nicht dazu geforscht und darüber auch geredet oder nachgedacht hat, Scham auch ist? Also weil man ungerne zugibt, man ist einsam. Weil dann Anschlussfrage gleich, was bedeutet das denn eigentlich, wenn jemand einsam ist?
Ja, ich glaube, dass Scham tatsächlich eine große Rolle gespielt hat und auch noch spielt bei dem Thema. Es wird zwar viel mehr über Einsamkeit heutzutage gesprochen, aber das Thema ist immer noch entstigmatisiert. Also wie Sie eben auch gesagt haben, die meisten von uns haben irgendwie auch Angst davor, einsam zu werden, weil das ein ganz schreckliches Gefühl ist. Und damit zu dieser Anschlussfrage, wie fühlt sich das an? Einsamkeit kann sich auf ganz unterschiedliche Arten anfühlen. Menschen verbinden damit oft Traurigkeit, aber auch so etwas wie ein Kontrollverlust, Hoffnungslosigkeit, Frustration. Manche werden auch wütend, vielen ist es eben peinlich. Das heißt, Einsamkeit ist jetzt nicht so ein ganz spezifisches Gefühl, sondern eher so ein ganzer Strauß an verschiedenen Gefühlen, die aber alle das Gemeinsame haben, dass sie sich gut anfühlen.
Sie sagen ja, dass diese Verwendung des Begriffs dieser Epidemie auch eine gewisse Übertreibung ist. Warum wird denn da übertrieben? Wem nützt denn diese Übertreibung?
Ja, gute Frage. Ich denke, die Übertreibung nützt allen diejenigen, die das Thema überhaupt erstmal in die Öffentlichkeit bringen wollen. Ja, und damit habe ich auch selber kein Problem, denn ich bin auch selber der Meinung, das ist ein Thema, was unbedingt in die Öffentlichkeit gehört, weil es einfach so viele Menschen betrifft und so starke Folgen hat. Aber das sollte keine Entschuldigung sein, mit irgendwie zu plakativen Aussagen um sich zu werfen. Und das habe ich eben oft das Gefühl, dass es bei der Einsamkeitsepidemie gemacht wird. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist aber auch, dass einfach viele den Eindruck haben, das Thema ist jetzt irgendwie recht neu, aber das scheint eher damit zusammenzuhängen, dass wir einfach seit einigen Jahren erst drüber sprechen, zumindest in der Öffentlichkeit drüber sprechen. Und dann hat man natürlich oft schnell den Eindruck, okay, da ist irgendwas Neues. Vor 10 Jahren hat da keiner drüber gesprochen, jetzt sprechen wir ständig drüber, also muss an dieser Epidemie was dran sein. Aber das ist es wahrscheinlich dann doch nicht.
Wenn man diese Einsamkeit als Warnsignal, als gesellschaftlich sieht, wovor warnt uns das dann eigentlich? Also was sagt das aus, wenn Sie zum Beispiel ein Buch veröffentlichen, wenn Sie dazu forschen, wenn Sie Erkenntnisse dazu haben, was verrät das über unsere Gesellschaft?
Ja, ich glaube, das verrät vor allem ein Bedürfnis danach, ein Thema zu thematisieren, was zutiefst menschlich ist und dabei bisher unterdrückt wurde. Ja, also Einsamkeit ist ein Warnsignal, vor allem auch für uns selber, dass uns etwas fehlt, dass uns soziale Kontakte fehlen, soziale Beziehungen. Und wenn jetzt sehr viele Menschen das empfinden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da offensichtlich etwas vielleicht auch gerade nicht so ganz läuft, wie wir es uns wünschen. Wie gesagt, es gibt keine Anzeichen dafür, dass das jetzt ein größeres Problem ist als vor 10, 20 Jahren, nur dass wir halt mehr darüber sprechen. Insofern bin ich auch vorsichtig, aus dem Interesse an dem Thema jetzt irgendwelche großen gesellschaftlichen Diagnosen abzuleiten. Meine Interpretation ist wirklich eher, das hat uns eigentlich schon immer berührt, nur durften wir halt bisher noch nicht so drüber sprechen.
Was macht uns denn einsam?
Einsam macht uns vor allem, wenn wir die sozialen Kontakte nicht so pflegen können oder nicht haben, die wir brauchen. Und wann passiert das? Das passiert zum Beispiel dann, wenn wir keine Zeit haben oder auch wenn wir keine Energie haben, die investieren können oder auch kein Geld haben. Also was meine ich damit konkret? Stellen wir uns vor,
Kapitalismus?
Wir sind...
Kapitalismus, ja, macht einfach einsam.
Wenn man
einsam.
So möchte. Ja, ja, genau. Genau, das kommt da alles sehr gut zusammen. Genau, aber wenn man zum Beispiel einen Job hat, wo man extrem viel arbeiten muss oder wo man auch viel umziehen muss oder generell viel unterwegs ist, dann fällt es einem natürlich schwerer, alte Freundschaften zu pflegen. Das kann dann ein Risiko für Einsamkeit sein. Vielleicht eine Einsamkeit, die man gar nicht in dem Moment spürt, weil man ja total beschäftigt ist, aber dann merkt, wenn man wieder die Zeit hätte, aber dann sind die Freunde weg, weil man sie eben jahrelang vernachlässigt hat. Oder Stichwort Energie, wenn ich zum Beispiel chronisch krank bin oder einfach nur viel beschäftigt bin und ich habe dann endlich mal Zeit, mich mit jemandem in Kontakt zu setzen, aber ich kann einfach nicht, ich bin zu erschöpft, ich bin zu müde, ich muss mich erholen, ich muss Zeit allein verbringen, dann ist das natürlich auch ein Faktor, der unsere sozialen Beziehungen vernachlässigen lässt. Und Geld, auch ganz wichtig. Ganz, ganz viele Aktivitäten, die wir mit anderen Menschen zusammen machen, hängen irgendwie am Geld. Und sei es auch nur, dass man irgendwie das Geld hat für den Kaffee, den man gemeinsam trinkt, oder für die U-Bahn, um zum Treffpunkt zu fahren. Das sind quasi noch die billigsten Varianten. Wir kommen dann auch man geht zusammen auf ein Konzert oder zu Sportveranstaltungen oder engagiert sich irgendwo. Also viele, viele Dinge erfordern, dass wir irgendwie ein bisschen Geld haben. Und wenn das fehlt, ist das ein Problem. In anderen Worten, Armut, schlechte Gesundheit, aber auch sowas wie Diskriminierungserfahrungen sind Faktoren, die Einsamkeit befördern können.
Hat eine Gesellschaft bzw. die Politik, ich nenne es jetzt mal so salopp, eine Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass die eigene Bevölkerung nicht vereinsamt? Also ich blicke jetzt gerade nach Japan, ich habe Japanisch studiert und mich auch mit der japanischen Gesellschaft auseinandergesetzt. Und dort ist ja diese Vereinsamung der Alten, führt jetzt zu solchen Seltsamkeiten, wie dass Frauen, weil sie eben oft älter werden als ihre Partner, in Gefängnisse gehen oder kleine Straftaten begehen, um ins Gefängnis zu kommen, um nicht einsam zu sein. Müsste es eigentlich dafür Einrichtungen der Regierung geben für die eigene Bevölkerung, dass man eben nicht vereinsamt, wie zum Beispiel hier bei uns diese Volkssolidaritätszentren, wo man als Rentner dann Backgammon spielen kann?
Also ich bin mir nicht sicher, ob ich unterschreiben würde, die Politik hat eine Verantwortung, uns komplett davor zu schonen, sage ich mal.
Ja, Angebot zu haben.
Aber Angebote, ja, also Angebote schaffen sehe ich schon als eine Aufgabe von Politik. Und dabei sollten auch alle Altersgruppen in den Blick genommen werden. Also die Ältesten sind eine ganz klassische Risikogruppe sozusagen, einfach weil im hohen Alter viel zusammenkommt, was uns einsam machen kann, eben schlechte Gesundheit, das soziale Netzwerk wird kleiner und so weiter. Und deswegen sind Menschen im hohen Alter, so ab 80, 85 Jahren, auch besonders darauf angewiesen, irgendwo anders mit anderen in Kontakt kommen zu können. Und das kann eigentlich nur eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, wo die Politik einfach auch eine wichtige Rolle spielt bei der Schaffung von Institutionen, bei der finanziellen Unterstützung und so weiter. Aber mir ist es eben wichtig, dass wir uns nicht nur auf die Alten fokussieren, sondern auch insbesondere junge Menschen in den Blick nehmen, denn die sind seit einigen Jahren doch stärker betroffen von Einsamkeit. Ich habe eben gesagt, es gibt keine Epidemie, aber bei den Jüngeren, da sieht man tatsächlich so einen Trend zu mehr Einsamkeit. Und für die gibt es bisher vergleichsweise wenige Angebote, die eben speziell darauf zugeschnitten sind, sie mit anderen Menschen in Kontakt zu bringen, um Einsamkeit zu bekämpfen.
Wie geht denn das? Dass gerade die Generation, die in einer Zeit lebt, in der Kommunikation nicht einfacher war, global um die ganze Welt gespannt, dass diese Generation jetzt vereinsamt? Also was ist denn dafür der Auslöser?
Ja, so ganz konkret kann man das gar nicht sagen. Zum einen ist das wahnsinnig schwer zu untersuchen, da gibt es noch keine klaren Antworten zu. Und zum anderen ist es wahrscheinlich auch nicht eben ein einziger Auslöser, der eine Rolle spielt. Wir beobachten diesen Anstieg seit der Pandemie. Das heißt, da kann man dann schon irgendwie zum Schluss kommen, dass die Pandemie wohl irgendwie etwas verändert haben muss. Auf der anderen Seite ist das auch jetzt schon wieder einige Jahre her. Ja, es gibt schon lange keine Kontaktbeschränkung mehr und trotzdem bleibt das Einsamkeitslevel hoch. Und das heißt, es kann eigentlich nicht nur die Pandemie gewesen sein, vielleicht hat die bestimmte Prozesse beschleunigt. Es wird natürlich dann auch schnell auf soziale Medien, Digitalisierung, Smartphones und sowas geschaut. Und ich glaube auch nicht komplett zu Unrecht, weil es schon so ist, dass Menschen, die extrem viel ihr Smartphone nutzen oder geradezu süchtig sind, auch einsamer sind.
Ja, ich bin auf jeden Fall süchtig und kann es bestätigen, dass man sich einsam fühlt, weil man sich so selbst aus der Realität rausnimmt. Also man verbringt Zeit mit Freunden, guckt aber aufs Telefon und stellt dann am Abend fest, ich war gar nicht so richtig aufmerksam. Und man fühlt sich dann dadurch so herausgesetzt aus der Gruppe.
Ja, dafür gibt es sogar einen Fachbegriff, nämlich Fubbing. Das ist dieses Phänomen, dass man, obwohl man mit anderen Menschen zusammen ist, sich trotzdem irgendwie ablenken lässt von seinem Handy. Und wenn das dann alle machen, dann ist das natürlich schwierig, aus dieser persönlichen Begegnung mit den Freunden, die eigentlich ja gut ist, wirklich das rauszuziehen, was man eigentlich machen könnte. Aber man muss auch sagen, wenn man insgesamt schaut, dann ist der Zusammenhang zwischen Smartphone-Nutzung, sozialer Mediennutzung und Einsamkeit doch eher schwach. Also bei denen, die es extrem viel nutzen, da sieht man das schon. Aber auch da ist nicht ganz klar, sind denn diese Menschen einsam, weil sie so viel am Handy hängen? Oder ist es genau umgekehrt, sie sind deswegen so viel am Handy, weil sie einsam sind, weil sie vielleicht auch eben gar nicht die sozialen Kontakte haben vor Ort, die sie eigentlich sich wünschen. Also von daher, das dient. Also es spielt sicher eine Rolle und es ist ohne Zweifel auch so, dass die Art, wie wir alle kommunizieren und wie wir unsere Freizeit gestalten, sich durch die Smartphones extrem verändert hat. Das ist unbestritten. Aber als alleiniger Faktor, der jetzt irgendwie bekämpft werden muss, um Einsamkeit bei Jugendlichen zu lösen, ist ja auch nicht geeignet. Und deswegen, glaube ich, muss man vielleicht noch mal so ein bisschen rauszoomen und auch andere Faktoren einbeziehen. Und da müssen wir einfach feststellen, dass junge Menschen ja insgesamt sehr psychisch belastet sind heutzutage. Und das kann man eigentlich auch nachvollziehen, wenn man sich die Weltlage insgesamt anschaut, die vielleicht junge Menschen auch noch mal besonders mitnimmt. Das geht los bei irgendwelchen Kriegen, die ständig neu aufploppen. Dann geht weiter zu Entwicklungen wie KI, die völlig in Frage stellt, warum soll man noch lernen? Welchen Beruf soll ich überhaupt lernen? Gibt es den in 5 oder 10 Jahren noch? Und das geht natürlich dann weiter bis zu Themen wie Klimawandel, über die auch irgendwie wenig gesprochen wird, aber die trotzdem da sind und trotzdem die Menschen belasten. Und wenn man das alles, diese Multikrisen nennt man das auch, wenn man das zusammennimmt, ist eigentlich kein Wunder, dass junge Menschen heute auch belasteter sind als früher. Und Belastung kann wiederum sowohl Folge als auch Ursache von Einsamkeit sein.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal zart und freundlich darauf hinweisen, dass wir ein Patreon haben. Dass ihr hier keine selbst eingesprochene Werbung hört, in denen ich erzähle, welche Nahrungsergänzungsmittel mein Leben wahnsinnig bereichert haben, welche Bonbons und Drops dafür gesorgt haben, dass es mir wirklich besser geht, welche alkoholfreien Getränke ich trinke, dass ihr das alles nicht mehr hören müsst. Das habt ihr Patreon zu verdanken und den Menschen, die jetzt schon unterstützen. Deswegen an euch und an euer Gewissen, bitte unterstützt auch uns bei Patreon, alles muss raus, mit 3, 5 oder 9 Euro und ihr bekommt natürlich auch was dafür. Zum Beispiel mittlerweile alle 2 Tage ein Update, was so auf der Welt los ist mit Martin Lautwein und mir. Es gibt Extras, die sich damit beschäftigen, was gerade im Iran nur los ist, und es gibt ein kleines neues Format, das heißt Bite Size, das wir sehr unregelmäßig machen, aber wir geben euch in 15 bis 20 Minuten ziemlich gutes Hintergrundwissen, nächste Woche zum Beispiel, welche deutschen Firmen beteiligen sich eigentlich an der Entwicklung von Chemiewaffen? Wer das schon immer mal wissen wollte, der sollte auf jeden Fall Patreon werden. Und ja, danke schon mal an alle, die uns unterstützen. Sie haben, glaube ich, im Rahmen Ihrer Forschung festgestellt, dass Ostdeutschland stärker betroffen ist. Das fand ich total interessant. Warum?
Ja, auch gar nicht so einfach zu sagen. Ich kann sagen, woran es nicht nur liegt.
Also erstmal, woran hat man festgestellt, dass es, oder woran haben Sie festgestellt, dass es stärker betroffen ist? Haben so die Leute mehr geseufzt bei ihren repräsentativen Umfragen? Also was, wie kam da die Erkenntnis und was bedeutet das?
Ja, wir haben Daten ausgewertet aus dem sozioökonomischen Panel. Das ist eine ganz große repräsentative Längsschnittstudie in Deutschland. Und dazu muss man sagen, diese Daten, die wir ausgewertet hatten, die wurden 2013 erhoben. Also das ist schon eine ganze Weile auch her. Und in 2013 wurde die Stichprobe, ungefähr so 16.000 Menschen, auch danach gefragt, wie einsam sie sind. Die haben dann so 3 Fragen ausgefüllt und die haben wir dann ausgewertet. Und damit kann man dann eben sich regional anschauen, in welchen Regionen sind denn Menschen einsamer als und wo sind sie weniger einsam. Und in Ostdeutschland waren sie tatsächlich im Durchschnitt einsamer. Im Rheinland waren sie am wenigsten einsam. Das macht für mich als jemand, der auch schon mal in Köln gelebt hat, auch durchaus Sinn, muss ich sagen. Genau, aber woher kommt das in Ostdeutschland? Na, zunächst mal könnte man meinen, vielleicht sind das einfach die üblichen sozioökonomischen Unterschiede, die ja auch immer noch bestehen oder 2013 auf jeden Fall bestanden haben. Also sowas wie mehr Arbeitslosigkeit, geringeres Einkommen. Und ja, das macht durchaus einen kleinen Unterschied, erklärt die Unterschiede aber nicht besonders doll oder nicht komplett. Wir haben uns auch noch andere Faktoren angeschaut, die diese regionalen Unterschiede insgesamt erklären können. Und da sind ein paar dabei, die, glaube ich, für Ostdeutschland auch relevant sind. Zum Beispiel ist Einsamkeit erhöht in Regionen, in denen eine starke Fluktuation der Bevölkerung besteht. Also in anderen Worten, wenn man an einem Ort ist, wo viele Leute wegziehen oder auch wo viele hinziehen, dann ist Einsamkeit erhöht. Und das trifft ja durchaus auch auf viele Regionen in den ostdeutschen Bundesländern zu, dass da einfach auch viel Landflucht war, wenn junge Menschen, besonders junge Frauen, eher wegziehen. Ein weiterer Faktor ist die Nähe zu Freizeitanlagen oder Freizeiteinrichtungen oder Parkanlagen oder so etwas. Das heißt, an Orten, wo die Distanzen insgesamt nicht so groß sind, ist Einsamkeit auch geringer ausgeprägt. Auch das ist in gewissen ostdeutschen Regionen sicher anders, wo man einfach sehr, sehr weitläufige Landschaften hat, sehr weite Distanzen. Also das könnten so Faktoren sein, die da eine Rolle spielen.
Und Stadt-Land-Unterschied? Also meine Annahme ist jetzt, dass man auf dem Land einsamer ist als in der Großstadt, aber das klang jetzt gerade eben so, als Sie meinten, dass Orte, an denen hohe Fluktuation stattfinden, man sich einsamer fühlt, was ja eher für eine Stadt spricht.
Ja, interessanterweise findet man im Durchschnitt überhaupt keine Unterschiede zwischen Stadt und Land. Oh. Ja, das ist auch immer, ich frage das auch immer ganz gerne, wenn ich mit Menschen spreche, was denken sie, mehr Stadt, mehr Land? Und die meisten melden sich eher bei, die Stadt ist stärker betroffen. Aber im Durchschnitt scheint es sich die Waage zu halten. Und ich glaube nicht, dass es völlig egal ist, wo man lebt. Da habe ich ja auch eben schon so ein paar Faktoren genannt, die durchaus eine Rolle spielen. Sondern ich glaube eher, dass es sich die Waage hält. Die Stadt hat Vor- und Nachteile. Ja, die Stadt wirkt oft irgendwie anonym. Man ist von Leuten umringt und kennt trotzdem niemanden. Aber man hat wirklich halt auch Möglichkeiten, Menschen zu treffen. Und zwar für jedes Interesse, für jedes Hobby hat man in großen Städten irgendwo auch andere Menschen, mit denen man das ausüben kann. Man muss sie nur finden. Auf dem Land ist das nicht so leicht. Auf dem Land sind die Distanzen größer. Man ist vielleicht auf ein Auto angewiesen. Auf der anderen Seite sind ländliche Regionen vielleicht auch noch ein bisschen besser vom Zusammenhalt her, insbesondere wenn man daherkommt und nicht hingezogen ist. Also beide Regionen haben so ihre Vor- und Nachteile und im Durchschnitt scheint es sich die Waage zu halten.
Gab es eigentlich während Ihrer Forschung mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben oder wo Sie gefühlt haben, ich weiß, das ist bei Forschung immer schwer, aber die Gesellschaft fühlt sich gerade so an und die Wissenschaft ergibt aber genau das Gegenteil. Also wie geht man denn dann damit um? Also weil Sie ja sagen, dass diese Epidemie eigentlich keine ist. Also so, wie erklärt man dann diesen großen Unterschied?
Ja, ich glaube, bei der Epidemie oder bei dieser Erzählung dieser Einsamkeitsepidemie, das ist sicher so ein Fall. Ein anderer Fall ist das Thema soziale Medien, wo ich den Eindruck habe, dass aktuell die Gesellschaft fühlt, dass da alles schlecht dran ist. Und auch da muss man sehr genau in die Studien reinschauen und sehr differenziert drüber sprechen, wie wir es ja eben auch schon gemacht haben. Und was dann oft auch vergessen wird, ist, dass soziale Medien auch durchaus ihre Benefits haben. Ja, also es kommt eben sehr darauf an, wie man sie nutzt. Und nehmen wir mal an, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel, wir sind auf dem Land. Ich bin vielleicht ein 13-jähriger Junge, der gerade entdeckt hat, dass er schwul ist und finde in meinem kleinen Dorf wirklich niemanden, mit dem ich darüber reden kann oder geschweige denn andere, denen es auch so geht. Für solche Menschen sind die sozialen Medien das Fenster in eine andere Welt, wo sie auch Gleichgesinnte treffen können. Und das trifft jetzt auf jede Art von marginalisierter Gruppe zu oder auf jede Art von Interesse auch. Ja, ich war gerade auf der Leipziger Buchmesse, da wimmelte es von Cosplay-Leuten. Die finden sich sicher auch über das Internet und nicht in der Dorfkneipe. Das heißt, soziale Medien können eben unser Leben auch sehr bereichern und das stört mich so ein bisschen an der aktuellen Debatte, dass nur die negativen Seiten gesehen werden und ich befürchte so ein bisschen, dass man damit manchen Menschen auch schaden kann, die nämlich wirklich auf die sozialen Medien vielleicht angewiesen sind.
Wir sind ja beide Jahrgang 81, also 1981 und gut, dass ich das betone, dass niemand denkt, dass wir 1881 geboren sind. Gibt es Momente, wo Sie sagen, naja, als wir beide 15 waren, 14, da war so, wenn der in der Klasse ein Handy hatte, das war was Besonderes eher. Gibt es so eine Art Kulturpessimismus, wenn man, also Sie haben zwar gerade gesagt, dass soziale Medien auch ihre Vorteile haben, aber wir waren weniger einsam, als wir uns weniger zur Verfügung stand. Pessimismus, / kommen wir da nochmal hin?
Ja, ich glaube, so ein Punkt, der mir schon auffällt, und jetzt kriegt man echt schon so ein bisschen so die Alten schimpfen über die Jungen.
Darauf wollte ich hinaus.
aber etwas, was schon auffällig ist und auch durch Zahlen belegt werden kann, ist, dass sich Menschen und insbesondere junge Menschen heutzutage seltener persönlich treffen, sondern irgendwie viele Beziehungen sich auch komplett ins Digitale verlagern. Und das ist schon eine Entwicklung, die nicht gut ist. Ja, also ich habe eben gesagt, soziale Medien haben ihre positiven Seiten, aber es ist schon auch wichtig, dass wir weiter unsere Freundschaften und unsere Beziehungen im echten Leben offline führen und online nur als Zusatz nehmen und nicht als kompletter Ersatz. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass das nicht allen unbedingt so klar ist, dass es eben nicht dasselbe ist, ein bisschen zu chatten im Vergleich zu sich tatsächlich mal eine Stunde irgendwo treffen, von Angesicht zu Angesicht, sich riechen können, die Mimik wahrnehmen können, sich anfassen können. Das ist einfach nochmal eine andere Qualität von Begegnung und da hoffe ich, dass wir das nicht verlieren.
Können Sie sich vorstellen, dass es so eine Art Renaissance geben wird? Also auch angetrieben durch KI, die ja vermutlich, jetzt reine Annahme, diese Einsamkeitsproblematik noch verstärken wird, weil wir als Mensch wahrscheinlich uns dann also weniger gebraucht werden, weniger stattfinden können. Also glauben Sie, es wird eine Renaissance geben, in der wir uns wieder mehr treffen, mehr sozial miteinander interagieren, weil wir auch mehr Freizeit haben durch KI? Theoretisch, jetzt in diesem theoretisch, in dem positiven Traum, der dabei entstehen könnte, der positiven Verwendung von KIs.
Also, dass wir durch KI mehr Freizeit bekommen, das kann ich mir erstmal nicht vorstellen, weil bisher jede technologische Neuerung irgendwie dazu geführt hat, dass wir alle trotzdem so viel arbeiten, nur halt irgendwie unsere Produktivität steigt. Und ob das bei KI der Fall sein wird, das muss ich, glaube ich, auch noch zeigen. KI hat aber natürlich auch einen Einfluss darauf, wie wir soziale Beziehungen führen. Und es gibt jetzt schon Fälle von Menschen, die vor allem mit einer KI eine soziale Beziehung führen, sogar eine romantische Beziehung teilweise. Und Mark Zuckerberg hat vor einiger Zeit gesagt, dass demnächst die Einsamkeit besiegt ist, weil wir alle mit irgendwelchen Chatbots Freundschaften schließen werden. Das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich gruselige Vorstellung.
Ich glaube, im Übrigen gar nicht für so unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem sozialen Umfeld ist, wenn man sich umhört, wie oft KIs mittlerweile schon für private Problemlösungen verwendet werden, ist das so, und das ist jetzt nicht irgendwie weit weg, sondern das ist in meinem direkten Umfeld, ich eingeschlossen, ich mache das auch. Also ich glaube, dass Mark Zuckerberg da gar nicht so Unrecht hat, unheimlicherweise.
Ich glaube, dass KI-Chatbots oder auch Roboter durchaus Potenzial haben, uns zu helfen, insbesondere in den Situationen, wo wir auch gerade keine andere Möglichkeit haben. Es ist einfach eine weitere Quelle von Unterstützung, die wir auch jetzt nicht irgendwie einfach leichtfertig abtun sollten. Aber das so durch so etwas unsere echten Beziehungen mit echten Menschen gleichwertig ersetzt werden können, das bezweifle ich doch. Und es gab gerade vor 2 Wochen eine neue Studie, da wurden Studierende gebeten, in einer Gruppe mit einem Chatbot zu chatten und der anderen mit einem tatsächlichen Menschen. Und hinterher wurde geschaut, wer fühlt sich einsamer. Und es waren tatsächlich diejenigen, die mit dem Chatbot gechattet haben, die sich einsamer fühlten, obwohl der Chatbot objektiv viel empathischer war und halt bestätigender war. Und für mich ist das eigentlich eher so ein Zeichen der Hoffnung, weil es nämlich, ich meine, es ist nur eine Studie, eine kleine Studie, man muss gucken, was daraus wird. Aber es zeigt mir doch, dass Menschen doch auch diesen Kontakt zu anderen Menschen sehr wertschätzen und authentische Kontakte wie auch authentische Kunst vielleicht mehr wertschätzen werden, als es aktuell der Fall ist. Also insofern könnte es schon so eine Renaissance vielleicht auch geben, so als Gegenbewegung zu diesem ganzen Überdigitalisierten, was uns jetzt immer mehr aufgezwungen wird.
Was ist, wenn man nicht weiß, dass man mit einer KI spricht? Also wenn man einsam ist und kommuniziert und man weiß es einfach nicht, ob da eine KI oder ein Mensch drin ist. Ich glaube, diesen Turing-Test, der ist bestanden. Also man weiß nicht mehr eigentlich, ob man mit einem Menschen oder einem Computer spricht. Verändert das was?
Ich weiß nicht, ob das für Einsamkeit schon so untersucht wurde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon Menschen gut tut. Also ich zweifle gar nicht daran, dass ein Chatten mit einer KI einem gut tun kann in einer Situation, wo man einsam ist. Ich glaube nur nicht, dass zumindest für die Mehrheit der Menschen das Problem komplett lösen kann. Weil am Ende wollen wir dann doch mal jemanden zum Anfassen haben. Ja, und das
ich finde es immer lustig, dass ich das als Beispiel, ich stelle mir dann immer so vor, wie man sich gegenseitig den Oberarm kneift. Das ist so, ja.
Ja, wer weiß, oder wir kriegen alle irgendwelche Roboter reingestellt oder irgendwelche Puppen, die wir steuern können. Also ja. Die Dystopie kann da weit gehen. Vielleicht ist es auch mehr die Hoffnung in mir, die da spricht, als die Wissenschaftlerin. Letztendlich, es ist ja eine total neue Entwicklung und die auch wir Wissenschaftler verfolgen und gerade so ein bisschen hinterherhängen mit den Studien dazu, ne? Also man muss sehen, was passiert. Also ich glaube, ich sehe es wie mit den sozialen Medien. Es gibt hier Chancen und es gibt Risiken und ich hoffe, dass wir es irgendwie als Menschheit schaffen, die Chancen auch wirklich zu nutzen, ohne dabei das zu verlieren, was uns ja auch menschlich macht. Und das sind einfach andere Menschen.
Die Bundesregierung hat ja eine Einsamkeitsstrategie. Wie sieht denn die aus?
Ja, die Bundesregierung hat eine ziemlich umfangreiche Einsamkeitsstrategie. Dazu muss man sagen, die wurde von der Ampelkoalition verabschiedet, aber soll weiterhin bearbeitet werden. Also die scheint weiterhin in Kraft zu treten. Und diese Strategie, die hat so verschiedene Handlungsfelder. Das geht von Angeboten schaffen für Betroffene, über Vereine zum Beispiel oder Institutionen fördern, die irgendwelche Angebote schaffen, bis hin auch zur Förderung von Forschung und von Daten. Also da ist einiges drin. Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass damals, als die Strategie vorgestellt wurde, das ist jetzt auch schon fast 2 Jahre her, wurde dann auch fast schon stolz bekündet, dass das kein Geld kosten würde. Und tatsächlich ist es so, dass die Maßnahmen, die da drin stehen, irgendwie schon finanziert sind. Aber natürlich begrenzt das auch die Wirksamkeit dieser Strategie, wenn man einfach nicht bereit ist, zum Beispiel noch mehr zusätzliches Geld wirklich in die Hand zu nehmen für, sagen wir mal, Forschung oder für neue Angebote. Dann kann der Einfluss nur begrenzt sein. Das so war die Haushaltslage, so ist sie weiterhin, das sehe ich natürlich auch. Aber von daher, ich begrüße es, dass es eine Strategie gibt. Ich begrüße es sehr, dass das Thema in der Politik angekommen ist und mitgedacht wird. Und nicht alles muss immer mit vielen Millionen gelöst werden. Man kann auch viele Dinge mit wenig Geld machen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass das Thema noch ein bisschen höhere Priorität auch in der Politik erhält.
Ist es ein Produkt Ihrer Arbeit, dass es in der Bundesregierung diese Bestrebungen gibt?
Nicht direkt ein Produkt meiner Arbeit, den Hut würde ich mir nicht aufziehen. Ich war ganz am Rande auch beteiligt. Also das Thema Einsamkeit ist in der Bundesregierung eigentlich schon 2018, 2019 angekommen. Seitdem wird zum Beispiel im Familienministerium vor allem über das Thema auch gesprochen und auch immer mal wieder irgendwas gemacht dazu. Die Strategie wurde maßgeblich mitentwickelt vom sogenannten Kompetenznetz Einsamkeit. Das ist eine Initiative, die wiederum vom Familienministerium finanziert wurde. Und ich selber, einfach um das ganz transparent darzustellen, bin im Beirat von diesem Kompetenznetz Einsamkeit und konnte über den Weg auch durchaus mein Senf zu der Strategie dazugeben. Insofern, ja, ein bisschen was von mir steckt da drin, aber die Hauptarbeit haben ganz andere gemacht.
Gibt es eine Einsamkeit, die nicht überwindbar ist, wo Sie sagen, da muss man jetzt durch als Mensch, wenn man das erlebt?
Ja, darauf würde ich, glaube ich, 2 Antworten geben. Das eine ist, man kann eine sogenannte chronische Einsamkeit entwickeln. Und diese Einsamkeit, die zeichnet sich dadurch aus, dass man dass man anfängt, anders über andere Menschen zu denken. Man geht nicht mehr so unbefangen in soziale Begegnungen rein, man ist eher misstrauisch, man erwartet eigentlich jederzeit schon wieder zurückgewiesen zu werden, schon wieder nicht gut anzukommen bei dem anderen, selbst wenn das gar nicht so ist. Und dadurch macht man sich selber das Leben etwas schwer und stößt auch andere Menschen tatsächlich so ein bisschen weg. Und diese chronische Einsamkeit, wenn man so eine Negativspirale reingerät, wie ich sie gerade beschrieben habe, da ist es sehr schwer, aus eigener Kraft rauszukommen. Denn dafür muss man eigentlich diese negativen Gedankenmuster erstmal abbauen. Das geht schon, das geht insbesondere zum Beispiel mit psychotherapeutischer Unterstützung oder mit Methoden, die auf psychotherapeutischen Ansätzen aufbauen. Aber aus alleiniger Kraft ist das schon ganz schön herausfordernd. Die andere Antwort auf diese Frage ist, dass es natürlich auch Menschen gibt, wo einfach die Lebensumstände so sind, dass es wahnsinnig schwer ist, daran etwas zu ändern. In meinem Buch stelle ich zum Beispiel auch Menschen vor, die MECFS haben. Viele von
das
uns haben
vielleicht ja gerade sehr viel. Können wir vielleicht genau, da wollten Sie gerade machen, so einen Kontext geben. Sehr gut.
Ja, genau, sehr gern. Das ist eine Erkrankung, die bisher kaum bekannt war, aber viele haben vielleicht schon mal von Long-Covid gehört. Und Long-Covid in einer extremen Form kann eben zu MECFS führen. Und diese Erkrankung ist eine, wo die Menschen zum Beispiel unter einer extremen Erschöpfung leiden. Einen sogenannten Fatigue, auch häufig Schmerzen haben, oft extrem reizempfindlich sind, bis zu einem Punkt, wo sie gar nicht mehr das Bett verlassen können, weil sie zu schwach sind. Sie können nicht mehr die Augen aufmachen, weil Lichtreize zu viel sind. Und was fatal ist, ist, dass bei vielen Menschen diese Symptome durch soziale Kontakte sogar noch verschärft werden können. Da spricht man dann von sogenannten Crashes, also so eine Art Zusammenbruch, wo man ganz plötzlich eine Symptomverschlechterung hat. Und das wird oft durch soziale Begegnungen ausgelöst. Und das ist wirklich dramatisch. Das ist eine der wenigen Erkrankungen, wo uns soziale Kontakte nicht gut tun, sondern uns sogar schädigen können. Und wenn man mit diesen Menschen spricht, dann merkt man, aus dieser Isolation, in der sie sein müssen, da gibt es fast keinen Ausweg. Also leider gibt es das schon, so eine Art von Einsamkeit, wo man fast nichts machen kann. Das Einzige, was man da vielleicht tun kann, ist, den Menschen zu helfen, irgendwie ihnen Strategien zu geben, wie sie zumindest mit diesen negativen Gefühlen ein bisschen besser umgehen können.
Gibt es irgendwas, was Sie in Ihrer Forschung und Recherche auch fürs Buch über Einsamkeit gelernt haben, was Sie lieber nicht gewusst hätten? Also sowas wie, als in den 60ern rauskam, Rauchen macht doch Krebs. Das hätte man als viel rauchender Rauchforscher nicht gerne gewusst.
Ich glaube nicht, tatsächlich nicht. So habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber fällt mir gerade spontan nichts ein. Im Gegenteil, ich würde eher sagen, dass die Beschäftigung mit dem Thema durchaus auch mich selber verändert, dass ich einfach merke, regelmäßig daran erinnert werden, wie wichtig soziale Beziehungen sind und das leider nicht unbedingt immer in meinem privaten Umfeld so schaffe umzusetzen, wie ich es mir wünsche. Aber zum Beispiel, wenn als Mutter einer Tochter dann doch auch versuche, irgendwie den Stellenwert klar zu machen. Ja? Also Verabredungen ist immer wichtiger, als was auch immer sonst man machen könnte.
Das ist jetzt auch tatsächlich meine abschließende Frage. Können Sie besser einsam sein als alle anderen?
Nein, das glaube ich nicht. Das wäre schön, wenn man jetzt, nur weil man mehr weiß, da mehr geschützt vor ist. Im Gegenteil, ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich noch mehr ärgern, wenn es mich dann das nächste Mal wieder erwischt, weil ich denke, ach, also wer, wenn nicht ich, sollte wissen, wie sich sowas vermeiden lässt. Aber keiner ist davor komplett gefeit.
Gibt es vielleicht tatsächlich wirklich so eine Top 3, wie man es vermeiden kann? Also sozusagen, was raten Sie? Es ist ein bisschen wie so ein Arzt, also wirklich wie so eine Ärztin. Mehr Gymnastik bei Herzproblemen. Was ist die Entsprechung bei Einsamkeit?
Top 3 fällt mir schwer, so eine Rangliste zu machen, aber so ein paar Tipps möchte ich mitgeben. Das eine ist, gerade dann, wenn man nicht betroffen ist, trotzdem seine sozialen Beziehungen nicht vernachlässigen, sondern sich aktiv immer wieder mit ihnen beschäftigen, immer wieder die Freundschaften pflegen, immer wieder melden. Und gerade in unserem Alter, dieser Rush-Hour des Lebens, wie man es auch nennt, neigt man dazu.
ich höre das so oft und ich hasse das, weil es so leider so wahr ist. Es ist alles
so
stauig und stressig und hektisch. Und ich habe auch gerade vorgestern gelesen, 47 ist wohl das unglücklichste Lebensjahr im Leben eines Menschen.
Na, dann haben wir es ja bald.
Bald ist es soweit.
Haben wir den Tiefpunkt aber auch bald dann hinter uns.
Ja.
Genau. Aber gerade in solchen Phasen ist es so wichtig, dass man eben auch die alten Freundschaften nicht vernachlässigt. Und eine Sache, die ich schön fand in meiner Recherche, es gibt eine Reihe von Studien, die haben untersucht, wie reagieren eigentlich andere Menschen, wenn man sich nach langer Zeit wieder bei ihnen meldet oder wenn man vielleicht auch einfach eine fremde Person mal im Bus oder so anspricht. Und wir denken oft, oh Gott, das ist irgendwie unangenehm, warum sollte ich ihn jetzt anquatschen oder wie wird denn meine Freundin reagieren, wenn ich mich seit einem halben halben Jahr nicht gemeldet habe und dann einfach aus dem Blauen anrufe, was soll ich denn dann sagen? Ja, und solche Gedanken sollte man sich gar nicht machen, sondern es einfach tun. Denn diese Studien zeigen, dass das Gegenüber sich eigentlich in der Regel freut. Ja, und es einfach nur schön findet, dass man sich meldet. Und das müssen wir mehr schaffen. Also das ist vielleicht so der erste Tipp für uns alle. Und der nächste Tipp wäre, auch aktiv, also wenn man betroffen ist, wenn man merkt, okay, ich wünsche mir gerade dann doch mehr Kontakte, als ich habe, dass man auch selber aktiv wird und nicht darauf wartet, dass irgendjemand kommt. Und es gibt wirklich viele Angebote mittlerweile. Man kann zum Beispiel bei der Seite des Kompetenznet Einsamkeit auf der Webseite eine Angebotslandkarte sich anschauen. Da gibt man seine Postleitzahl ein und dann sieht man eine ganze Reihe von Organisationen und vielleicht auch privaten Angeboten für Menschen, die sagen, komm, hier, möchtest du mehr Kontakt haben, du bist hier willkommen. Oder man benutzt Apps. Es gibt Apps wie Gemeinsam erleben heißt, meine ich, eine und Meet Five. Über die kann man sich mit Menschen verbinden, die ähnliche Interessen haben. Man geht dann vielleicht zusammen wandern oder zusammen ins Konzert oder macht irgendwas Künstlerisches. Und das sind ganz tolle Möglichkeiten, Menschen zu treffen, mit denen man auch was gemeinsam hat, weswegen dann der erste Einstieg auch leichter ist und die einen wirklich zusammenbringen können. Also es ist schon ganz schön viel auch an Angeboten da und es liegt dann auch an uns selber, sie zu nutzen.
Ja, wenn Sie das so erzählen, diese Angebote, und es klingt auch alles total cool, und es ist ja auch mittlerweile wirklich bekannt, dass Einsamkeit echt ungesund ist. Also das ist uns wirklich, hatten wir am Anfang auch drüber gesprochen, aber es klingt immer so, ich stelle mir gerade vor, ich melde mich bei Meet Five an und es fühlt sich aber an wie, keiner mag mich. Müsste ich nicht wie alle anderen genug Freunde dafür haben, aber die Wahrheit ist auch, umso älter man wird, umso anstrengender wird das soziale Umfeld, man selbst hat keinen Bock mehr, man lernt, man soll sich von toxischen Freunden trennen, alles wird immer kleiner, die Kreise werden immer kleiner. Also wie überwindet man denn diese Scham, nicht zu denken, dass man nicht beliebt ist oder dass man nicht gemocht wird?
Ja, vielleicht indem man sich erstmal bewusst macht, dass alle anderen, die da hinkommen, das vielleicht auch so denken. Ja, jeder, der sich da anmeldet, hat ja Interesse, neue Menschen kennenzulernen. Und darin ist ja erstmal nichts Falsches. Also vielleicht ist das auch eine Art, damit umzugehen, das ein bisschen anders zu framen. Es geht nicht darum, meine Einsamkeit zu überwinden, sondern es geht einfach darum, wieder neue Leute kennenzulernen. Ja, und das ist erstmal was Schönes und daran ist überhaupt nichts Peinliches. Aber ja, das kann schon Überwindung finden. Ich erzähle in meinem Buch auch von einer Freundin, die diese App genutzt hat nach einer Trennung. Und sie hat selber auch erzählt, das erste Mal war echt komisch, ja, dann da hinzukommen. Und dann kannten sich manche von denen schon, andere auch nicht. Und die waren alle total freundlich zu ihr. Aber trotzdem hat sie es Überwindung gekostet beim ersten Mal. Und dann hat sie aber ganz schnell gemerkt, ey, das ist wirklich toll. Und ich muss mich hier überhaupt nicht schämen. Aber der erste Schritt, der kann Mut kosten. Aber den muss man dann vielleicht auch mal, den muss man vielleicht mal haben.
Gibt's eine Tätigkeit, bei der Sie sagen würden, das ist die beste Tätigkeit, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, machen könnt, um Einsamkeit zu überwinden? Also zum Beispiel, ich bin ja passionierter Schwimmer, da würde ich sagen, das ist keine Tätigkeit, um Einsamkeit zu überwinden, die macht eher noch einsamer. Aber gibt es sowas, wo Sie sagen würden, so, ey, geht doch einfach das machen?
Ich würde sagen, ehrenamtliches Engagement ist ganz toll, weil dabei trifft man Menschen. Ja, man kann sich sogar für Menschen engagieren, die einsam sind. Dann hat man das quasi gleich doppelt erledigt, das Thema. Und dazu kommt ja bei ehrenamtlichem Engagement noch, dass man auch das Gefühl hat, man tut was wirklich Sinnvolles. Man tut was Gutes für anderes. Das kann einen nicht nur unter Menschen bringen, sondern das macht einen auch glücklicher. Also ehrenamtliches Engagement, wenn man irgendwie die Zeit hat dafür, würde ich das empfehlen.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich habe sehr viel heute gelernt über Einsamkeit. Das finde ich irgendwie sehr gut. Dankeschön.
Ja, das freut mich.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.